Radio Prag, Nachrichten.
Ohne Restitution würden die Kirchen ihr Eigentum gerichtlich fordern, meint Premier Nitschers. Top 09-Chef Schwarzenberg empfiehlt Nitschers nach dem Skandal um BEM Buße zu tun. Kutschi verhandelte mit der ODS und der Top 09 über Putsch in der VV-Partei, behauptet Radekion. Ohne die geplante Restitution würden die Kirchen ihr Eigentum gerichtlich fordern, meint Premier Peter Nitschers. Der Staat müsste dann auch Kosten für Gerichtsverfahren bezahlen, führte der Regierungschef auf der Konferenz Kirchenrestitutionen, Mythen und Realität an. Die Konferenz findet an diesem Donnerstag im Senat statt. Die Behauptung, der Staat werde sein eigenes Eigentum den Kirchen zurückgeben, bezeichnete Nitschers als Irrtum. Er verwies darauf, dass bereits Anfang der 1990er Jahre das damals verabschiedete Bodengesetz mit der Zurückgabe des Kirchengebesitzes gerechnet und die Nutzung dieses Eigentums für Staat, Kreise und Gemeinden blockiert hatte. Der Chef der Partei Top 09 und Außenminister Karel Schwarzenberg empfahl Premier Peter Nitschers, nach der Affäre um den Prager Ex-Oberbürgermeister Buße zu tun. Schwarzenberg bemerkte, es sei jedoch nicht seine Aufgabe, die Probleme der Demokratischen Bürgerpartei zu lösen und dem Koalitionspartner Ratschläge zu geben. Der Top 09-Chef wurde am Donnerstag von der Nachrichtenagentur ZDK nach seiner Meinung über die Haltung der ODS zum Fall BEM gefragt. Er sagte, wäre er der Parteichef der ODS und Premier, würde er die Osterzeit als eine Gelegenheit dazu nutzen, sich ins Kloster zurückzuziehen und 40 Tage Buße zu tun. Dann würde er die Entscheidung vorlegen, wie das Problem zu lösen sei, so Schwarzenberg. Premier Nitschers sagte, er halte Schwarzenbergs Erklärungen für den Bestandteil dessen Präsidentenkampagne. Der Außenminister kommentierte die Affäre BEM auf der Pressekonferenz nach den Gesprächen mit seinem mazedonischen Amtskollegen Nikola Popovski. Nach Meinung der Führung der Partei der öffentlichen Angelegenheiten verhandelte die ehemalige VV-Abgeordnete Christina Kocsi vor einem Jahr mit den Koalitionspartnern aus der ODS und der Partei Top 09 über den Putsch in der VV-Partei. Dies bestätigt der VV-Partei zufolge eine Aufzeichnung, auf der Kocsi mit dem Minister für Regionalentwicklung Jankowski spricht. Der Chef der VV-Partei Radekion erklärte, mit der Situation werde sich ein Sondergremium der Partei beschäftigen. Kocsi selbst lehnte es ab, den Inhalt der Aufnahme zu kommentieren. Finanzminister Kalusek von der Top 09, den Kocsi in dem aufgezeichneten Gespräch erwähnt, erklärte, er habe mit ihr nicht verhandelt. Die Abgeordnetenfraktion der VV-Partei sei voriges Jahr Opfer des Putsches und Gegenstand einer Versteigerung durch Koalitionspartner geworden, sagte John am Donnerstag vor Journalisten. Er lehnte es ab, die Frage zu beantworten, ob die VV-Partei das Kabinett verlassen wird. Die Rentner werden am 30. Mai in Prag gegen die vom Regierungskabinett geplanten Sparmaßnahmen demonstrieren. Die Protestkundgebung wird vom Seniorenrat einberufen, der die langsamen Rentenerhöhungen kritisiert. Der Seniorenrat will über die Rentenreform mit dem Premier, den Chefs beider Parlamentskammern und dem Staatspräsidenten verhandeln. Dies teilte der Chef des Rates Zdeněk Bernes am Donnerstag mit. Seinen Worten zufolge werden sich die Senioren auch den Protesten anschließen, die die Gewerkschaften ankündigten. Gemeinsam mit anderen Bürgerinitiativen fordern sie die Einstellung asozialer Reformen, den Regierungsrücktritt und vorgezogene Parlamentswahlen. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt. Es ist mit Regenschauern und in Lagen über 900 Meter mit Schneeschauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur 8 bis 12 Grad Celsius, in Lagen von 1000 Metern 2 Grad Celsius. Sie hören die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich melde mich zunächst mit einem Themenüberblick. Die Volksabstimmung ist in Tschechien seit Jahren Gegenstand eines scharfen politischen Kampfes. Die jetzige Regierungskoalition wies vor kurzem den von der Opposition ausgearbeiteten Gesetzentwurf zurück. Nun legt sie ihr eigenes Gesetz über das Referendum dem Parlament vor. Unser erstes Thema. Schritt für Schritt ins Nachbarland. So lautet das neueste Projekt des Koordinierungszentrums Tandem, das Kinder deutscher und tschechischer Kitas, Horte, Grundschulen und Jugendorganisationen durch gewisse Angebote näher zusammenführen will. Wer vorübergehend, dem fällt der Zugang zu einer neuen Sprache leichter, zu der Leitfaden des Projekts. Mehr dazu gleich im Tagesecho. In wenigen Wochen startet in der bayerischen Metropole München die Veranstaltungsreihe Stimmen der Roma. Sie präsentiert ein breites Spektrum aus dem zeitgenössischen Kunstschaffen der Roma. Auch etliche Roma-Künstlerinnen aus Tschechien sind dabei, und zwar dank der Vermittlung des Tschechischen Zentrums in München. Mehr zur tschechischen Beteiligung erfahren Sie in unserer Sendereihe Aviso Kultur grenzenlos von der Leiterin des Zentrums, Susanna Jürgens. Bleiben Sie also dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Wie in vielen europäischen Demokratien, so hat auch in Tschechien die Politikverdrossenheit zuletzt immer mehr zugenommen. Unter anderem auch, um den Bürgern zu zeigen, dass man die Stimmungslage in der Bevölkerung durchaus ernst nimmt, wird in den Politstuben deshalb wieder vermehrt über die Einführung eines Gesetzes über Referenden diskutiert. Am Mittwoch hat nun die Regierung Nečas ihren Entwurf zu diesem Thema auf den Tisch gelegt. Einen Entwurf, an den sich schon jetzt die Geister scheiden. Über den Inhalt des Entwurfs und die entsprechende Kritik der Opposition jetzt mehr von Lothar Martin.
In der fast 20 Jahre alten Tschechischen Republik hat es bisher eine einzige Volksabstimmung gegeben. Sie fand im Jahr 2003 statt und sollte eine sehr wichtige Frage beantworten. Wollt ihr in die EU oder nicht? Ein Jahr später, am 1. Mai 2004, trat Tschechien der Europäischen Union bei. In dieser wichtigen Frage also durfte die Bevölkerung mitreden, ansonsten muss sie sich auf das Geschick und die Fähigkeiten ihrer Volksvertreter verlassen, dass anstehende Entscheidungen zügig getroffen und in eine von der Mehrheit akzeptierte Richtung geschoben werden. Gerade in jüngerer Vergangenheit aber gab und gibt es immer wieder Dinge, bei denen die Bürger gehört und ihre Meinung respektiert haben wollen. Sei es bei der inzwischen hinfälligen Frage über die Richtung einer US-Radaranlage in Böhmen, der Frage zum Ausbau des AKW Temelin und anderes mehr. Die Bemühungen der Sozialdemokraten, dafür ein Gesetz über das allgemeine Referendum auf den Weg zu bringen, wurden bisher immer abgeschmettert. Nun trat die Regierung mit einem eigenen Entwurf auf den Plan. Der sieht unter anderem vor, dass für die Durchführung einer Volksabstimmung eine Petition notwendig sei, die von mindestens 250.000 Leuten unterzeichnet ist. Dazu sagte Vizepremierministerin Karolina Pík.
Die Bedingungen zur Einforderung eines Referendums sind sehr weich. Zum Vergleich möchte ich nur anführen, in der Slowakei, wo die Bevölkerung nur halb so groß ist, sind 300.000 Unterschriften nötig.
Die Aussage von Karolina Pík ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn selbst wenn sich hierzulande 250.000 oder mehr Menschen zusammentun, um zu einer wichtigen Frage eine Volksabstimmung zu veranlassen, zieht das nicht automatisch eine solche nach sich. Dann bedarf es nämlich noch der Zustimmung des Parlaments, um das Referendum tatsächlich durchzuführen. Das sei absurd, kritisiert der sozialdemokratische Vizechef und Senator Jiří Dienstbier. Das, was die Regierung verabschiedet hat, ist kein Gesetz über das allgemeine Referendum, sondern ein Hohn. Das ist vielmehr ein Gesetz darüber, wie man Referenden verhindern kann. Ein weiterer Kritikpunkt der Opposition ist der, dass ein Referendum nach Vorstellung der Regierung erst dann ein gültiges Ergebnis hat, wenn sich an der Abstimmung mindestens 50% der stimmberechtigten Bevölkerung beteiligt hat. Ein Gegenvorschlag der Sozialdemokraten, der erst vor zwei Wochen im Abgeordnetenhaus zurückgewiesen wurde, sah vor, dass für die rechtskräftige Aussage einer Volksabstimmung ausreiche, wenn die Stimmbeteiligung bei 35% liegt. Dennoch wollen die Sozialdemokraten den Regierungsvorschlag bei der ersten Lesung im Abgeordnetenhaus passieren lassen. Das aber hat nur einen logischen Grund, so Dienstbier. Ohne Zweifel werden wir darüber im Abgeordnetenhaus verhandeln, doch wir werden Änderungsvorschläge anbringen. Wir wollen erreichen, dass das willkürliche Recht für die Regierungskoalition entfällt, aufgrund ihrer Mehrheit im Parlament entscheiden zu können, ob ihr ein Referendum in den Kram passt oder nicht. Die Sozialdemokraten, die längere Zeit kaum in Erscheinung getreten waren, wollen also offenbar wieder punkten in der Bevölkerung. Was aber hat eigentlich die Regierung dazu bewogen, einen Entwurf zum Gesetz über das allgemeine Referendum auszuarbeiten? Dazu sagte Ministerpräsident Petr Nečas. Das, was wir ausgehandelt haben, ist ein Kompromiss der Koalition. So wurde es vereinbart bei der Regierungsbildung im Sommer 2010, so wurde es im Koalitionsvertrag festgehalten und so steht es auch in der Programmerklärung der Regierung. Dieser Entwurf respektiert die Koalitionsvereinbarung. Premier Necas vergaß dabei nicht zu betonen, dass der Kompromiss vor allem seiner Partei, der ODS, zu verdanken sei. Schließlich sei sie es gewesen, die von ihrer Position, keine Referenden zuzulassen, abgewichen sei. Aus ersten Reaktionen von Bürgerinitiativen aber ist bereits herauszuhören, dass der Regierungsentwurf auf keine Gegenliebe stößt. Das, was da verabschiedet wurde, sei eine schändliche Vorführung der Demokratie, aber keineswegs ein Vorschlag für ein Referendum, sagte der Sprecher der Initiative Pro Alt, Jiří Steg. Vieles spricht also dafür, dass sich die Regierung mit ihrem Entwurf eher ein Eigentor geschossen hat.
Das war Lothar Martin zum Referendum in Tschechien. Kinder sind am aufnahmefähigsten, wenn sie eine fremde Sprache lernen. Wer also früh beginnt, dem fällt der Zugang zu einer neuen Sprache leichter. Die Organisation Tandem in Regensburg unterstützt seit 2006 die Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen Kindergärten. Diese sollen die Kinder von Anfang an mit der Sprache und der Kultur des Nachbarlandes vertraut machen. Laura Staniszewski hat sich über das neueste Projekt von Tandem informiert.
Schritt für Schritt ins Nachbarland. So lautet das neueste Projekt des Koordinierungszentrums Tandem. In den Jahren 2012 bis 2014 will Tandem Kinder deutscher und tschechischer Kitas, Horte, Grundschulen und Jugendorganisationen durch gewisse Angebote näher zusammenführen. Unterstützung findet Tandem bei den sogenannten Botschaftern. Diese werden von der Organisation vorab geschult und ab Herbst in etwa 120 Einrichtungen in Bayern, Sachsen und Tschechien eingesetzt. Projektmitarbeiterin Ulrike Fügel erklärt, was genau diese Botschafter sind.
Das sind Leute, die schon im Vorschulbereich tätig sind, die im Idealfall bilingual sind, die sich auch in beiden Kulturen auskennen und die dann vor Ort in Tschechien und in Deutschland in die Kindergärten gehen, dort Angebote zu Kultur und Sprache des Nachbarlandes anbieten und eben das pädagogische Personal vor Ort unterstützen bei kleineren Projekten.
Das Ziel Tandems ist es, den Menschen die Scheu vor dem Nachbarn zu nehmen und sie zu einem Austausch im Rahmen der Bildung zu ermutigen. Dabei verfolgt die Organisation eine bestimmte Vorgehensweise.
Ende März kommt unser erster Newsletter raus. Dann geht es weiter mit dem Arbeitstreffen von den Botschaftern. Dann werden die Botschafter geschult. Dann gibt es Infotage für die Erzieherinnen vor Ort, für Projekte, die die Erzieherinnen planen, für Ausflüge ins Nachbarland oder für Durchführungen von Begegnungen. Also das ist sehr, sehr vielschichtig und wir werden auch Publikationen rausbringen. Eine davon ist diese Projektbausteine, die wir erarbeiten und eine Publikation wird sein, ein Wörterbuch für den Vorschulbereich für deutsch-tschechische Begegnungen.
In einem vierteljährlich projekteigenen Newsletter können sich Interessenten informieren. Weitere Projektplanungen werden auf der internen Internetseite veröffentlicht. Doch wie wird das Ganze finanziert? Ulrike Fügel dazu.
Also dieses Projekt ist finanziert aus EU-Mitteln. Wir haben dazu einen Antrag gestellt, letztes Jahr im Juni. Und es ist eine nicht ganz gewöhnliche Sache, weil das aus sächsisch-tschechischen und bayerisch-tschechischen EU-Mitteln finanziert wird.
Für eine Projektlaufzeit von 2 Jahren steht der Organisation ein Gesamtvolumen von mehr als 600.000 Euro zur Verfügung. Ein angemessenes Kapital, das in erster Linie investiert wird, um Grenzen zu überschreiten, die auch heutzutage noch beide Länder trennen. Also Schritt für Schritt ins Nachbarland.
Soweit Laura Staniszewski und soweit auch das Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Schritt für Schritt begeben wir uns nun nach München, um nach dem Programm des dortigen tschechischen Zentrums zu fragen. Stimmen der Roma erklingen dort in den kommenden Wochen an mehreren Orten der Stadt.
Aviso: Tschechische Kultur grenzenlos.
Ich spreche mit der Leiterin des Tschechischen Zentrums in München, mit Frau Susanna Jürgens. Frau Jürgens, in wenigen Wochen startet in München das Projekt Stimmen der Roma. Es präsentiert ein breites Spektrum aus dem zeitgenössischen Kunstschaffen der Roma. Dabei geht es um die Roma nicht nur aus Tschechien, sondern aus ganz Europa oder auch aus anderen Ländern. Aber Dank der Vermittlung des Tschechischen Zentrums München geht es auch um die tschechischen Roma. Was von dem Kunstschaffen aus Tschechien bringen Sie also nach München?
Die Antwort auf diese Frage, was konkret wir aus Tschechien in München im Rahmen dieses Roma-Projekts präsentieren, ist vielleicht etwas schwierig, weil wir uns bei den Vorbereitungen immer wieder auf das gesamteuropäische Kontext konzentriert hatten und es wurde uns immer wieder klar, dass auch die tschechische Roma-Kunst ein wichtiger, aber eben ein Teil zu sagen, jetzt gerade auch, ich würde fast sagen, so eine Bewegung, eine Aufbruchsstimmung ist, die wir gerade in Europa beobachten können. Nichtsdestotrotz sind etliche Künstler aus Tschechien mit dabei. Aus der bildenden Kunst sind es zwei Malerinnen, die Tamara Moises, die mediale Kunst macht und die auch zugleich ein Stipendium in München für 3 Monate haben wird. Dann ist die junge Künstlerin Ladia Gažová, die wird direkt im tschechischen Zentrum ausstellen. Und bei den allen gilt, dass das ihre Kunst auch eine sehr, sehr gesellschaftsbezogene oder politisch bezogene ist, was vielleicht auch für alle die Roma-Künstler eigentlich kennzeichnend ist. Was die Musik angeht, wird im tschechischen Zentrum die Gruppe Le Čavendar aus Rokycany auftreten, eine junge Roma-Band, die Sängerin Ida Kellarová vor einigen Jahren entdeckt hatte und sie eben auch auf die Bühnen geführt hatte. Sie vermischen die traditionelle Roma-Musik mit Aspekten von Hip-Hop und Flamenco und Jazz. Da freue ich mich besonders auf das Konzert. Und ganz am Schluss der Reihe haben wir noch 2 Schriftstellerinnen aus Tschechien eingeladen, Erika Eliášová und Erika Olahová. Das wäre die tschechische Vertretung bei dem Projekt.
Sie haben das bei der Musik erwähnt, dass das eine Mischung der Roma-Musik und Hip-Hop ist. Wie ist das bei der bildenden Kunst und bei der Literatur? Findet die Roma-Thematik in den Werken Widerspiegelung oder ist es nur so, dass die Autorinnen der Roma-Abstammung sind?
Das ist in der Tat eine Frage, mit der wir uns auch immer wieder konfrontieren werden. Was bedeutet eigentlich diese Bezeichnung Roma-Kunst, Roma-Kultur? Wenn man sich die Folklore und die Tradition anschaut, da ist es eigentlich relativ klar. Aber eben bei der gegenwärtigen Kunst wird natürlich diese Bezeichnung auch immer wieder in Frage gestellt, weil es eben eine Kunst ist, die international ist, die ist europäisch und die Künste gehören einfach zu der Kunstszene, jetzt egal, ob sie eben Roma sind oder nicht. Nichtsdestotrotz lassen sich in den Werken von jetzt den allen, die wir angesprochen haben, natürlich Elemente feststellen, die für sie auch gewisse Gemeinsamkeiten bilden. Denn in der bildenden Kunst ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, am stärksten die Lebenserfahrung, die Roma in Europa machen. Sie sind die größte Minderheit Europas. Und eigentlich grenzüberschreitend sind sie in den Ländern, in denen sie leben, mit Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert. Und diese Erfahrung spiegelt sich natürlich auch in den Kunstwerken. Genauso wie auf der anderen Seite natürlich einfach eine Erfahrung, die eben auf die Roma-Traditionen sich bezieht und mit denen aber dann auch wieder gearbeitet wird. In der Literatur ist es vielleicht ähnlich. Da ist vielleicht das stärkste Element die Tatsache, dass Roma-Kultur sehr lange Zeit eine starke orale Tradition hatte. Und die Literatur schöpft natürlich aus dieser Oralität, vielleicht in der Form am meisten, gerade bei Erika Olahová sind ihre Bücher, die sind immer Erzählungenbände, die sind so aufgebaut, auch als ob in jeder Erzählung eine andere Stimme zu Wort käme. Man könnte sich das eben, kann sich auch die Situation so vorstellen, dass die jeweilige Erzähler am Lagerfeuer sitzen und sich die Geschichten gegenseitig erzählen. So vielleicht.
Im Rahmen des Projekts wird auch Vorträgen, Gesprächen und Diskussionen Raum gegeben.
Genau. Wir wollten uns in dem Projekt, das betonen wir immer wieder, nicht vorrangig auf das Politische und Gesellschaftliche, auf die diese Problematik konzentrieren. Uns ging es wirklich um die Kunst, um die Kultur, weil man wirklich beobachten kann, dass die gerade sehr stark in der europäischen Kunstszene präsent ist. So auch auf der Biennale in Venedig 2007 und 2011 und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es uns natürlich bewusst, dass das Thema Roma auch gesellschaftliche und politische Aspekte hat. Und deswegen haben wir auch einige Diskussionen in unserem Programm, in denen wir uns zum einen eben der zeitgenössischen Kunst, der Beziehung zu der Mehrheitsgesellschaft, der Beziehung zwischen der Mehrheitsgesellschaft und der Roma-Minderheit widmen. Wir widmen uns aber auch einer ganz spezifischen deutschen Problematik, das ist die Abschiebung der Roma aus Kosovo, eben zurück nach Kosovo, nach vielen Jahren ihres Aufenthaltes in Deutschland. Das ist in Deutschland ein sehr brisantes und aktuelles Thema. Und wir widmen uns aber auch eben der europäischen Politik, der Bemühungen innerhalb der Europäischen Union, die eben auch aus Brüssel kommen, die Bildungssituation bei den Roma zu verbessern.
Können Sie zum Schluss noch erwähnen, wann diese Veranstaltungsreihe beginnt und bis wann findet sie statt?
Die beginnt am 19.04. Vielleicht kann ich dazu auch sagen, dass wir uns für den April entschieden hatten, liegt auch daran, dass am 8.04. ist der internationale Tag der Roma, das sind wieder 8.4. fällt aber direkt in Osten rein. Deswegen starten wir erst am 19. April im Gasthaus in München. Und die Veranstaltungen finden dann weitere 5 Wochen lang statt, nicht nur im Gasthaus, sondern auch an anderen Orten in München. Und die Abschlussveranstaltung ist eine Lesenacht mit Roma-Schriftstellern eben aus Tschechien, Ungarn, Deutschland und Serbien und die findet am 22. Mai wieder im Gasthaus statt.
Verlassen wir nun die Stimmen der Roma. Wir haben schon letztes Mal über einen Vorlesungszyklus gesprochen, der im Tschechischen Zentrum in München stattfindet. Die Vorträge gelten die im Zweiten Weltkrieg, die im Protektorat. Was gibt's Neues im Rahmen dieser Reihe bei Ihnen?
Wir werden einen weiteren Vortrag im April haben. Es ist am 23.04. wieder im Gasteig. Diesmal werden wir uns mit Volker Mohn aus Düsseldorf dem Thema der Kulturpolitik im Protektorat widmen. Er hat dazu promoviert. Seine Dissertation wird dieses Jahr erscheinen. Es ist eine sehr, sehr frische Arbeit und es geht ihm um die Zusammenwirkung zwischen den tschechischen Kulturverbänden und Kulturschaffenden und der Verwaltung im Protektorat. Und ich muss sagen, eben dadurch, dass dieses Thema wirklich nicht sehr viel bislang besprochen worden ist, freue ich mich sehr persönlich auf den Vortrag.
Also herzliche Einladung nach München in das Tschechische Zentrum. Ich danke Ihnen, Frau Jürgens, für das Gespräch.
Ich auch und vielleicht werden wir uns eben bei der einen oder anderen Veranstaltung mit Ihren Hörern auch treffen. Das würde mich freuen.
Susanna Jürgens hat über das Programm des Tschechischen Zentrums in München in den kommenden Wochen gesprochen. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.